Tschüss, ich fahre jetzt. Am Sonntagabend bin ich zurück.
Ja, ist gut. Gute Fahrt wünsche ich dir und grüß Hans und Inge von mir.
Du, was ist denn? Was siehst du mich so komisch an? Ist es dir nicht recht, dass ich wegfahre?
Ach, wieso denn? Wie kommst du da drauf? Ich habe doch gar nichts gesagt. Natürlich würde ich gern mitkommen, aber ich kann jetzt keinen Urlaub nehmen. Sicher kannst du fahren, ich komme schon allein zurecht.
Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass du mich festhalten willst. Ja, dass du mich hier haben willst. Ach, das ist doch immer so. Wenn ich alleine zu unseren Freunden fahren will, setzt du mich unter Druck. Du engst mich ein. Das halte ich bald nicht mehr aus.
Ich enge dich doch nicht ein.
Na doch, das tust du. Du sagst zwar, dass ich fahren kann und dass du dich freust, aber du schaust mich dabei so an, dass ich ein schlechtes Gewissen kriege, wenn ich fahre. Dass ich meine, ich mache irgendetwas falsch. Das kann ich nicht leiden. So, und jetzt fahre ich trotzdem. Tschüss.
Menschenskind, was ist das nur? Sie hat ja irgendwie recht. Ich habe Angst, sie fahren zu lassen. Und ich hätte am liebsten, wenn sie hier bliebe. Doch ich will sie auch wegfahren lassen und ich komme ja auch allein zurecht. Ich verstehe mich selbst nicht mehr. Dieser eheliche Konflikt, in den wir eben ein wenig hineingehört haben, ist nur ein Beispiel für unverständliche Verhaltensweisen, die uns scheinbar aus heiterem Himmel überfallen. Verhaltensweisen, die sich aus der aktuellen Situation heraus nicht erklären lassen. Man kann sich schon fragen, wie kommt denn ein erwachsener Mann dazu, so ängstlich zu reagieren, nur weil seine Frau für ein paar Tage wegfährt? Obwohl er doch weiß, dass er sich in jeder Hinsicht auf sie verlassen kann. Wieso überfallen ihn diese Ängste nur, wenn sie wegfährt und nicht, wenn er wegfährt?
Wenn ein Mensch sich immer wieder unangemessen verhält und das nicht abstellen kann, obwohl er sich ernsthaft bemüht und auch Gott um seine Hilfe bittet, ist es ratsam, sich einmal die Lebensgeschichte anzusehen, um ihn verstehen zu lernen. Denn der Mensch ist nicht ohne seine Biografie, ohne seine Herkunft zu verstehen. Mitsamt seiner Geschichte kommt er auch bei Gott vor, wenn Hiob sagt:
Er aber kennt meinen Weg gut.
Oder David bekennt:
Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege.
Dann sagen beide damit: Gott, du bist mit meinem Leben vertraut, mit dem, was geworden ist und mit dem, was ich heute tue. Übrigens ist dieses Bild des Weges auch noch eine Umschreibung für die Lebenshaltung eines Menschen.
Was macht die Biografie eines Menschen aus?
Wer bin ich und was prägt meine Lebensgeschichte? Was prägt meine Lebenseinstellung?
Um diese Frage zu beantworten, finde ich das Modell hilfreich, das Dr. Samuel Pfeiffer in seinem Buch »Die Schwachen tragen« verwendet. Er nennt als prägende Faktoren die Anlage des Menschen, seine Umwelt und seine Reaktion auf beides.
Erstens die Anlage des Menschen.
Hierunter fällt das, was ein Mensch durch die Vererbung mitbekommen hat, also Körperbau, Körpergröße, auch die Schwäche mancher Organe, auch ob jemand ein starkes oder schwaches Nervenkostüm hat, ist anlagemäßig bereits vorgegeben. Man nimmt auch an, dass es schon bei der Geburt festgelegt ist, ob ein Mensch mehr nach innen gekehrt oder mehr nach außen gewandt ist.
Zweitens, die Umwelt des Menschen.
Es geht also darum, in welcher Familie ist ein Mensch groß geworden? Wie war die Erziehung? Dabei muss man berücksichtigen, dass die Erziehung nicht nur durch die Eltern geschieht, sondern auch durch die Geschwister und andere Verwandte, mit denen ein Mensch aufwächst. Auch Freunde, die Schule und nicht zuletzt das, was durch die Medien vermittelt wird, spielt eine Rolle bei dem, wie die Denk- und Lebensweise geprägt wird.
Erziehung ist auch nicht nur das, was durch Worte vermittelt wird. Sehr stark wirkt das gefühlsmäßige Klima in der Familie. ob eine heitere Gelassenheit herrscht oder ob eine unterschwellige Angst auch in guten Zeiten alle Freude niederdrückt. Dass auch die soziale Herkunft einen prägenden Einfluss hat, soll nicht verschwiegen werden.
Eine weitere wichtige Frage ist, welche eindrücklichen Erlebnisse begegneten dem Menschen auf seinem weiteren Weg? Denn man wird ja nicht nur in seiner Kindheit geprägt.
Drittens, die Reaktion des Menschen auf seine Anlage und die Umwelteinflüsse.
Vererbung und Umwelteinflüsse legen einen Menschen nicht unentrinnbar fest. Vielmehr zieht jeder seine Schlüsse aus dem, was er an sich entdeckt und was er erlebt. Wie ein Mensch von Kindheit an sowohl die Einflüsse der Vererbung als auch der Erziehung und Umwelt verarbeitet, das ist ein schöpferischer Akt. Das lässt sich nicht vorausberechnen. Da können zwei Menschen mit denselben Anlagen und in derselben Umwelt groß werden, mit derselben Liebe erzogen werden. Der Weg eines jeden wird doch anders aussehen. Jeder zieht unbewusst andere Schlüsse aus dem, was er erlebt, und verhält sich dementsprechend anders. Der Mensch entwickelt so im Lauf des Lebens seine eigene Sicht der Dinge, die ihn in seinen Entscheidungen und Verhaltensweisen leitet. Ein Ereignis kann unterschiedliche Reaktionen auslösen. Das sagt der eine:
Bei Schwierigkeiten musst du kämpfen und dich durchsetzen.
Und er kämpft immer, auch wenn es nicht angebracht ist. Der andere sagt:
Bei Schwierigkeiten ziehst du dich besser zurück und wartest, bis andere für dich den Fall gelöst haben.
Und er zieht sich immer zurück und lässt die anderen machen. Und ist andererseits immer wieder enttäuscht, dass sie es nicht so machen, wie er es gerne hätte. Er fühlt sich als Opfer. Beide Verhaltensweisen sind Ergebnisse von unbewussten Lernprozessen. Ich erachte dieses Modell, in dem Anlage, Einflüsse der Umwelt und die eigene Reaktion, also die persönliche Kreativität des einzelnen Menschen zusammengesehen werden, für wirklichkeitsnah.
Wir sind nicht festgelegt. Wir haben die Möglichkeit, im Bereich der Reaktion etwas zu ändern. Wir können Neues gestalten, können umdenken, eine neue Sichtweise entwickeln, aus der dann auch eine neue Verhaltensweise erwächst. Dabei kommt einem ein Maß an Verantwortung zu, das mancher nicht gerne wahrnimmt. Es ist einfacher, andere verantwortlich zu machen, nur bringt das keine Hilfe. Nein, wir sind selbst verantwortlich und sollen auch selbst aktiv werden.
Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit.
Ermahnt Paulus im Epheserbrief Kapitel 4. Das ist zwar pauschal gesagt, doch es zeigt die Richtung an. Es muss in die Einzelfälle umgesetzt werden. Wie kann das nun geschehen, dass ein Mensch aus seiner Biografie lernt?
Wer Seelsorge aufsucht, hat in der Regel eine konkrete Not, eine unerklärliche Angst zum Beispiel. Und die gilt es zu sehen und ernst zu nehmen. Da kann man dann nachfragen, womit hängt das zusammen? Welche Lebensgeschichte, welche Lebenshaltung steckt dahinter? Und was lässt sich in diesem einen Bereich ändern? Wer versucht, alles auf einmal umzukrempeln, schafft nur Verwirrung, aber keine Lösung. Drei Schritte erscheinen mir dabei hilfreich zu sein: Aufdecken, annehmen und einen neuen Weg einschlagen.
Der erste Schritt: Aufdecken.
Eine wesentliche Voraussetzung dabei ist die Bitte, dass Gott selbst aufdeckt. Wenn Gott die Zusammenhänge nicht aufdeckt, dann wird jeder Versuch einer Selbsterforschung oder eines klärenden seelsorgerlichen Gespräches leicht zu einem Herumstochern in der Seele, das die Not oft nur noch größer macht. Gott selbst ist derjenige, der den Menschen kennt, der sein ganzes Leben übersieht und der auch um die geheimsten Beweggründe weiß.
Vielleicht kann man im Sinn der letzten beiden Verse des 139. Psalms beten, die das für meine Begriffe gut zum Ausdruck bringen.
Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege.
Beim Aufdecken gehört nun beides zusammen. Zum einen das in den Blick zu bekommen, was Gott Gutes im Leben getan hat. Denn wo die Menschen der Bibel über ihre Lebensgeschichte nachdenken, kommen immer auch die großen Taten Gottes zur Sprache. Das hilft, die rechte Orientierung zu behalten, wenn auch das andere zutage tritt, die unschönen, belastenden Erlebnisse. Damit man da nicht in eine selbstmitleidige Nabelschau verfällt oder in die Hoffnungslosigkeit, sodass man nur noch die verfahrene Lage sieht.
Das Aufdecken der Lebensgeschichte bringt die Chance mit sich, sich bewusst mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, mit dem, was uns geprägt hat und mit dem, was wir daraus gemacht haben. Auch mit den unangenehmen Erlebnissen, die wir nicht wahrhaben wollen und scheinbar vergessen. Doch sie sind nicht vergessen. Sie wirken sich aus und beeinflussen uns aus dem Hintergrund in dem, was wir tun und lassen. Am Beispiel der unerklärlichen Angst vom Anfang könnte man fragen:
Wo kommt das sonst in deinem Leben vor? Wo hast du solche Ängste zum ersten Mal erlebt? Um wen hast du Angst gehabt? Was ist da geschehen? Ein konkretes Erlebnis. Wie war das Klima in der Familie, aus der du kommst? Gibt es Sätze, die immer wieder gefallen sind? Zum Beispiel:
Man soll sich nie zu früh freuen.
Wenn du nicht brav bist, lauf ich weg und komm nicht wieder.
Du bringst mich noch ins Grab.
Wie hast du darauf reagiert? Welche innere Einstellung hast du daraus entwickelt? Und wie hast du dich dann verhalten? Und wie haben die anderen wiederum auf dein Verhalten reagiert?
Das sind nur einige wenige Fragen, die helfen können, dieses undurchsichtige Geflecht ein wenig zu entwirren. Wichtig ist dabei, Fragen zu stellen, die das Gegenüber veranlassen, so konkret wie möglich zu antworten. Die Fragen müssen auch wirklich Fragen sein und nicht dem anderen die eigenen Vermutungen in den Mund legen, sodass er nur noch Ja oder Nein sagen kann.
Nun kann es gut sein, dass es in diesem aufdeckenden Gespräch zu unerwarteten Gefühlsausbrüchen kommt, weil da vielleicht schmerzhafte Erinnerungen aufbrechen. Das kann schon erschrecken, wenn Trauer und Wut, Zorn, Eifersucht und Neid zum Ausdruck kommen. Diese Gefühle dürfen zum Ausdruck kommen. Sie sind ja vorhanden, auch wenn wir normalerweise einen Deckel draufhalten und es manch einem unwahrscheinlich viel Kraft abverlangt, den Deckel auf all die unbewältigten Gefühle zu pressen. Gott weiß sowieso, was in unserem Herzen ist. Er weiß, mit wem er es zu tun hat. Darum können diese Gefühle und Regungen vor ihm auch ausgesprochen werden, in dem geschützten Raum einer seelsorgerlichen Begegnung.
Diese Gefühlsausbrüche sind Gott nicht fremd. Wenn wir in die Psalmen schauen, dann finden wir dort auch die ganze Palette menschlicher Gefühle. Die Beter des Alten Testaments bringen all das vor Gott zum Ausdruck, was sie bewegt, und sortieren nicht erst aus, was er unangemessen finden könnte. Sie offenbaren ihm ihr Herz mit all seinen oft krummen Gedanken, mit all seinem Schmerz und seiner Enttäuschung.
beim Aufdecken des Vergangenen trifft man unweigerlich auf Schuld. Andere sind an mir schuldig geworden. Ich bin an anderen schuldig geworden. Ich habe auch Gott gegenüber gesündigt. Die Frage der Schuld lässt sich aber nicht alleine durch das Aufdecken und Bewusstmachen lösen. Der zweite Schritt ist Annehmen durch Versöhnen.
Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung.
Schreibt Paulus im 2. Korintherbrief im 5. Kapitel. Das Wort Versöhnung ist ja nicht nur ein theologischer Begriff. Versöhnung beschreibt vielmehr die neue Lebenswirklichkeit, die Gott geschaffen hat. Er hat den Kriegszustand beendet. An dieser Lebenswirklichkeit hat jeder Anteil, der an Jesus glaubt. Sie umfasst auch unsere Lebensgeschichte und unsere Lebenshaltung.
Dort, wo ein Mensch zum Frieden mit Gott gekommen ist, ist die tragfähige Grundlage dafür geschaffen, dass er auch mit sich selbst und seinen Mitmenschen zum Frieden kommt. Oder anders ausgedrückt, wo ein Mensch sich die Versöhnung Gottes gefallen lässt und sie für sich selbst annimmt, kann er auch beginnen, sein Leben von dieser neuen Grundlage her zu sehen und zu gestalten. Und muss nicht immer im Alten herumwühlen und darüber grübeln, warum ist das damals nur so gelaufen? Warum habe ich mich so und nicht anders entschieden? Wer ist schuld? Die Konsequenz dieser Lebenswirklichkeit der Versöhnung ist:
Ich bitte um Vergebung, wo ich an anderen schuldig geworden bin.
Ich bitte Gott um Vergebung für die Sünden, die er mir aufdeckt. Und ich bitte auch Menschen um Vergebung, wenn das möglich ist.
Ich vergebe bewusst und willentlich, wo andere an mir schuldig geworden sind.
Also, ich vergebe meinen Schuldigern. Ich nenne das, was vorgefallen ist, vor Gott mit Namen und vergebe so, wie auch mir vergeben worden ist. Das ist manchmal nicht leicht und es braucht oft einen langen Weg und viel Geduld auf Seiten des Seelsorgers, wenn die Verletzungen, die einem von anderen zugefügt worden sind, sehr tief sind. Vergebung muss aus freien Stücken geschehen, bewusst und willentlich. Nicht unter dem Druck des Seelsorgers.
Vergeben und Versöhnen schafft auch zwischen Menschen ein neues Verhältnis. Selbst wenn man am anderen keine Anzeichen einer Änderung merkt. Auch wenn es noch einige Zeit dauern wird, bis die schmerzhafte Erinnerung an das Geschehen verheilt. Auch wenn Narben zurückbleiben. Wer dagegen seine Rachegelüste ausleben will, der schafft keinen Frieden und findet auch selbst keinen Frieden.
Zudem, dass ein anderer Mensch an mir schuldig geworden ist, ist das eine. Was ich daraus gemacht habe, das ist das andere. Für meine Bitterkeit, mein Misstrauen bin ich selbst verantwortlich. Da brauche ich selbst die Vergebung Jesu.
Ich nehme meine Vergangenheit bewusst als Weg Gottes mit mir an und gebe sie an ihn ab.
Um noch einmal das Eingangsbeispiel aufzugreifen, wenn man im Gespräch so nach und nach die Zusammenhänge dieser zunächst unerklärlichen Angst entdeckt, kann auch deutlich werden, dass da keine konkrete, greifbare Schuld vorliegt. Es kann ja durchaus sein, dass dieser Mann in einem Klima aufgewachsen ist, das von Angst bestimmt war, weil seine Eltern vielleicht ihrerseits Gefangene ihrer Ängste und Befürchtungen waren.
Hat die Versöhnung Gottes auch da ihre Bedeutung? Ja, auch da kann ich vor Gott treten und sagen, Herr, mein Leben ist so verlaufen. Ich habe mir angewöhnt, so zu denken, so zu reagieren. Ich habe es einfach übernommen. Meine Eltern konnten es auch nicht anders. Und ich will das jetzt so annehmen, was gewesen ist, weil du auch diesen Weg unter deine Versöhnung genommen hast. Das kann eine Hilfe sein, seine Vergangenheit wirklich loszulassen. Sie liegt unter der Versöhnung Gottes. Ich kann und will sie nicht mehr zurückholen. Paulus kann sagen,
ich vergesse, was da hinten ist, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt.
Er holt das Vergangene nicht mehr zurück, um sich selbst oder anderen Vorwürfe zu machen, sondern kann befreit von dem sprechen, was gewesen ist. Von daher trenne ich mich auch bewusst von allen Gedankenspielen. Was wäre gewesen, wenn? Das Leben ist so gelaufen. Ich habe mich so entschieden. Ich habe diese Schlüsse gezogen. Ich bin diesen Missverständnissen aufgesessen. Und Gott, er nimmt mich an mit all dem.
Die Vergangenheit annehmen und loslassen, das befreit zu neuen Schritten.
Neue Schritte. Was ist das Ziel?
Um neue Wege einschlagen zu können und in konkreten Schritten etwas zu ändern, muss man sich die Lebenshaltung noch einmal ansehen, die beim Aufdecken des Gewesenen sicher schon zur Sprache gekommen ist. Was ist an dieser Lebenshaltung das Kritische, das die Beziehungen zu Menschen und zu Gott immer wieder stört? Am besten mache ich es wieder an dem Beispiel vom Anfang deutlich. Nehmen wir an, beim Sprechen über die Lebensgeschichte hat sich also herausgestellt, dass die Angst eine Reaktion war auf den immer wiederkehrenden Ausspruch der eigenen Mutter:
Wenn du nicht brav bist, dann gehe ich weg und komme nicht mehr wieder.
Und dass die Mutter damit ihre eigene Unsicherheit und Angst getarnt hat. So hat er sich dabei zum einen dem Druck gefügt, er war brav, denn er wollte seine Mutter nicht verlieren. Doch zum anderen hat er auch gelernt, ich kann durch meine Angst die anderen auch an mich binden. Ich kann durch meine Angst auch meiner Mutter Angst machen. Ich kann ihr auch ein schlechtes Gewissen machen. All das läuft unterschwellig. Und so konnte er als Ehemann mit voller Überzeugung sagen, ich enge dich doch nicht ein, obwohl er gerade das getan hat.
Wenn er das erkannt hat und klar ist, dass er das, was er mit der eigenen Mutter gemacht hat, nicht auf die Ehefrau übertragen kann, wird es darum gehen, nun konkrete Schritte zu formulieren, um eine neue Einstellung und eine neue Verhaltensweise einzuüben. Dieses Einüben ist ein gewollter, bewusster Prozess, im Gegensatz zu der alten Methode.
Dabei ist es wichtig, dass man das Ziel klar formuliert. Also etwa so, ich verliere meine Frau nicht. Unsere Beziehung zueinander gründet sich auf gegenseitigem Vertrauen, nicht auf Angst. Darum will ich sie bewusst loslassen, um sie zu gewinnen.
Kleine Schritte führen zum Ziel, nicht die großen Sprünge.
Und nun geht es darum, dass man auch die Schritte zum Ziel klein genug wählt. Denn wer sich zu viel auf einmal vornimmt, wird leicht enttäuscht. Ich möchte ein paar Möglichkeiten andeuten, die mir als hilfreich erscheinen.
Ein erster Schritt wird sein, wenn es nicht schon geschehen ist, das mit beiden Ehepartnern durchzusprechen, so dass auch die Frau weiß, was da abläuft und verständnisvoller reagieren kann.
Ein nächster Schritt wäre dann, sich im konkreten Fall der Angst bewusst zu werden, das, was unterschwellig läuft, wahrzunehmen.
Ein weiterer Schritt wäre zum Beispiel, diese Angst seiner Frau gegenüber auszusprechen. Denn was ausgesprochen ist, kann nicht mehr im Verborgenen sein Unwesen treiben.
Dann könnte ich mir noch vorstellen, dass der Ehemann seiner Frau sozusagen ein Wochenende zur eigenen Gestaltung schenkt. Damit ist er selbst aktiv. Er übt, loszulassen. Das Vertrauen, das darin zum Ausdruck kommt, kann die Angst überwinden.
Sicherlich wird er sich dann noch ein Programm überlegen müssen, um das Alleinsein sinnvoll zu gestalten. Das wird ein Lernprozess sein, der seine Zeit braucht und in dem durchaus Rückfälle ins alte Verhalten vorkommen können. Da wird man in der Begleitung immer wieder Mut machen müssen und sich selbst und den anderen zur Geduld rufen. Was in einem Zeitraum von mehreren Jahren oder gar Jahrzehnten krumm gewachsen ist, lässt sich nicht von jetzt auf nachher gerade biegen. Aber es kann gerade wachsen.
Ich habe im Vorangegangenen versucht, anhand einer unverständlichen Angst zu zeigen, wie solch ein Lernen aus der eigenen Biografie geschehen kann. Doch es gibt viele Verhaltensweisen, die zunächst keinen Zusammenhang zur jeweiligen Situation erkennen lassen. Wenn einer aus einem relativ nichtigen Anlass plötzlich aggressiv wird und lospoltert, oder wenn jemand schnell verletzt ist und schmollt, wenn jemand sich bei geringsten Anforderungen gleich zurückzieht, dann sind das auch Verhaltensweisen, die bei den Umstehenden leicht auf Unverständnis stoßen. Und man begegnet einem solchen Menschen schnell mit Vorurteilen und legt ihn fest. Um ihn besser verstehen zu können, wird man sich seine Geschichte ansehen müssen und ihm dann Hilfestellung geben, damit er aus seiner Biografie lernen kann.